Mit Tunjan von Project A spreche ich über AI im Marketing. Und zwar über die richtige Erwartungshaltung, über das richtige Herangehen und die richtige Implementierung, damit AI auch wirklich seinen Wert entwickeln kann. Viel Spaß beim Zuhören. Ich fand, das war eine super Folge.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonders und sehr geschätzten Gast. Herzlich willkommen, Tunjan von Project A aus Berlin. Moin!
Hi, danke schön, Erik.
Wie schön, dass du wieder da bist. Ich habe in letzter Zeit eine relativ hohe Project A-Dichte, aber das finde ich überhaupt nicht. Das finde ich aber Rainer jetzt gerade vor 4, 6 Wochen da war. Und weil wir ja auch bald die Project A Knowledge Konferenz haben, das ist eine praktische Saison. Und außerdem war es immer schön, das mit euch zu sprechen, weil ich dort tiefe Hintergründe und vor allen Dingen praxisrelevante Erfahrungen von euch lerne. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, wir werden heute über AI, insbesondere im Marketing, die richtige Erwartungshaltung und vor allen Dingen Tipps und Tricks für die richtige Implementierung von AI im Unternehmen mit dir sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber für diejenigen, die die letzte Episode mit dir nicht gehört haben, stell dich doch bitte kurz selbst vor, liebe Tunjan.
Sehr gerne. Genau, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Tunjan, wie Erik bereits gesagt hat, bin jetzt seit circa 9 Jahren bei Project A als Geschäftsführerin und habe in der Zeit bei Project A Companies wie TripRepublic, Spryker und Sender hochgezogen. Und mein Steckenpferd ist digitales Marketing, deswegen sprechen wir heute auch, komme ursprünglich aus dem Display- bzw. Paid-Social-Bereich, war davor noch bei Zalando, Meta und Bosch und habe da vor allem eigentlich immer mit Scale-Ups gearbeitet, mit Delivery Hero, HelloFresh und so weiter. Genau, und Project A, für die dies, wobei die meisten kennen es wahrscheinlich, Operation EVC, aktiv viel, wenn es um Operations geht in Tech, Data und Marketing. Und genau, die Bereiche verantworte ich dann auch.
Super. Für mich seid ihr ja wie so ein bisschen gerade diese Einflugslinie Scale-Ups, heißt ja im Grunde Unternehmen, die meistens Challenger sind und verhältnismäßig mit kleinem bestehenden Marktanteilen, aber einer guten Kapitalausstattung, Märkte wirklich sehr, sehr schnell angreifen, umkrempeln, auf die nächste Stufe kommen. Und für mich seid ihr ein bisschen wie eine Zeitmaschine, so eine Art Blick in die Zukunft. Ja, das ist ja wirklich so, weil entweder der Mittelstand, aber auch viele, die jetzt vielleicht eher so im Legacy-Bereich unterwegs sind, sich da eine ganze Menge abgucken können oder wenigstens eine klare Erwartungshaltung haben werden, was auf sie zukommt. Also
ja, ich absolut. Weiß. Ja, also ist auch. Oh, sorry, tut mir leid.
Ich wollte nur so sagen, ich erinnere mich an eine ganz frühe Diskussion, die wir mal hatten. Da ging es, glaube ich, es ging da sehr stark um den Finanzdienstleistungsbereich. Und den kennen wir ja beide von innen und von außen. Wo ich dachte, boah, ich würde gerne so eine Art Praktikum für manche mal ermöglichen, damit sie ein Gefühl kriegen, mit was für neuen Challengers eigentlich so der etablierte Finanzdienstleistungsbereich irgendwie es bald zu tun haben wird. Das ist bestimmt auch schon ein paar Jahre her, ne? Also auf jeden Fall war das vor der Pandemie.
Ja.
Und naja, wir wissen ja, wie sich der Markt da weiterentwickelt hat. Das war so ein Beispiel über ein Gespräch, an das ich mich gut erinnern kann vor 5 bis 7 Jahren, lange vor der Podcast-Zeit.
Ja, nee, definitiv, aber es bleibt auch weiterhin dort spannend. Also ich glaube, Victor von Revolut, der war ja auch mal bei dir, die machen sehr gute Arbeit, Republic auch, sehr, sehr starke Performance. Genau, aber klar, gerade so während der Pandemie, das war da schon der wilde Westen.
ja, genau. So, aber wir wollen über AI sprechen. Jetzt hilf mir, ich glaube, also AI als Buzzword ist natürlich nicht nur ein Buzzword, sondern ja tatsächlich eine große Veränderung, die auf uns zukommt. Ich sag dir mal meine These.
Ja, gerne.
Und dann tritt da geben. Ich glaube, die meisten Erwartungshaltungen im Anwenderbereich, also auf denjenigen, die wirklich normale Advertiser, D2C-Advertiser sind, die Erwartungshaltung in vielen Bereichen wird überbewertet. Der Effekt aber, den AI als Hebel hat, auf der Plattformseite, also auf der Meta-, Google-Seite, Microsoft etc., auf diejenigen, die wirklich auf der großen strukturierten Datenseite sitzen, dieser Effekt wird vermutlich unterbewertet. Also anders gesagt, ich glaube, die Erwartungshaltung ist nicht richtig verteilt.
Interessant, ja.
Was sagst du? Stimmt das? Kannst du das nachvollziehen? Oder?
Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube auch, dass wenn man über AI spricht, gerade im heutigen Kontext, es hat natürlich so einen großen Hype bekommen durch das ganze Gen-AI-Thema. Hm. AI war aber auch schon davor da, genau aus den Themen, die du gerade angesprochen hast, bei den Plattformen, weil die natürlich schon davor Machine Learning-Modelle implementiert haben in Algorithmen, um da halt eben effizient Traffic auszuspielen. Das auf jeden Fall. Ich glaube aber trotzdem, dass es nicht überbewertet ist tatsächlich, für die Anwendung bei Marketern oder bei Advertisern, mhm. weil Gen-AI, ja, das sind Effizienzgewinne, die man dort rausholt, aber die Effizienzgewinne, die du dort rausholen kannst, die sind gerade im Commercial-Bereich sehr stark, also im Marketing, im Customer-Service-Bereich, Sales auch, also das sehe ich schon. Ich glaube aber auch, dass es Advertiser gibt, die da besser und schwieriger es haben oder leichter und schwieriger haben, das dann auch auszurollen. Um dir ein Beispiel zu geben, in unserem Portfolio, du hast ja einerseits die Startups oder Scale-Ups und dann aber auch mittelständische Unternehmen, wo wir PE-Investments getätigt haben. Ja. Und das heißt, wir haben da eine sehr gute Breite an Companies, die wir quasi beobachten und auch helfen können. Bei den jungen Startups, wie du dir vorstellen kannst, denen fällt es relativ einfach normalerweise, das anzuwenden, weil das sind halt Digital Natives, ne, die laufen los und schauen sich direkt an, was es für Tools gibt und so weiter. Und tatsächlich, wenn es so Richtung Series A geht, da fängt es schon an, dass da sich so eine gewisse Faulheit einschleicht und die Leute halt nicht mal sich das Thema anschauen wollen, was ich schon mal total desolat finde. Und bei mittelständischen Unternehmen im Portfolio, aber auch vor allem tatsächlich außerhalb mit den Companies, mit denen wir sprechen, ist es, ja, also da das ist dann wirklich schon eher Händchen halten, was man da machen muss, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich das Thema verstehen. Mhm. Und wieso ich sage, dass es halt einen hohen Anwendungsfall hat, also es gibt Use Cases, ich glaube, der einfachste ist alles rund um Creatives und das ist tatsächlich total cool, weil wenn, jetzt mal selber als Advertiser gesprochen, ich habe vor 15 Jahren das erste Mal Marketing gemacht und das war alles wirklich so total Ad-Operations-mäßig, ne? Also Kampagnen aussteuern und irgendwie total viele Kampagnen-Sets, so granular wie möglich, damit du effizient aussteuern kannst und so weiter. Das wurde dann ja dann vor circa 10 Jahren automatisiert durch Facebook und Google, durch deren Algorithmen, was auch super war. Dadurch kam dann halt irgendwie auch so Entwicklungen zustande, wie dass ein Zalando sein Team, ich glaube, damals halbiert hat, ne, weil du einfach nicht mehr so viele Ad-Operations-Manager brauchst. Mhm. Und tatsächlich seit dieser Entwicklung war aber immer so ein Stück weit die Fragestellung beziehungsweise die Herausforderung, was kannst du im Bereich Creative machen? Ne? Weil das hat dann extrem viel Ressourcen gefressen und jeden Marketer, den du fragst, wie funktioniert das so mit dem Briefing-Prozess, das ist schon echt sau langwierig und du brauchst halt irgendwie auch gute Grafikdesigner und so weiter. Und dann hast du halt auf einmal, auch bei unseren Ventures, hast du auf einmal ein Creative-Team von 20 Personen sitzen. Das ist halt schon groß, ne? Und dann hast du halt noch sämtliche Briefing-Prozesse drumherum und so weiter. Da wächst halt ein riesiger Overhead-Apparat einfach. Und dann aber trotzdem jetzt durch Gen-AI den Marketern zu ermöglichen, dass sie ihre eigenen Creatives erstellen können, das ist schon, finde ich, eine super tolle Entwicklung, weil du einerseits Effizienzen sparen kannst, aber andererseits nochmal andere Wachstumshebel auch einfach hast, weil du mit einem ganz anderen Speed ans Testing rangehen kannst.
Das verstehe ich. Um noch kurz meine These entweder zu verteidigen oder klarer zu stellen, ich finde das schon, den ersten Punkt, den du ja sehr klar rausgestellt hast, ist für mich auch schon gleich das erste mögliche Missverständnis, was die Erwartungshaltung angeht.
Ja.
Wir würden, wenn wir beide jetzt einen Podcast aufnehmen würden, dann würden wir sofort uns über die Effizienzthemen unterhalten. Aber im Markt nehme ich zumindest sehr stark wahr, dass die Erwartungshaltung nicht zuerst bei den Effizienzgewinnen anfängt,
ja,
sondern primär bei den Wachstumshebeln.
Ja.
Und das finde ich, und so, ja, du lachst, aber ja, das ist natürlich erstmal desillusionierend und vieles aus der Vendorenwelt geht ja auch auf dieses Thema hinaus, ne? Weil du sagst, wenn ich eh schon auf meiner Kostenseite ganz gut bin oder kein großer Spender bin, dann ist mir mein Potenzial auf der Effizienzseite nicht so wichtig wie meine Vermutung, die ich, was mir eigentlich zusteht an Wachstumspotenzial, was ich da heben könnte. Und das ist so, finde ich, so das erste Debunking, was ich immer wieder erfahre, ist, dass die realistische Erwartungshaltung mehr, nicht nur, aber mehr auf der Effizienzseite ist und nicht primär bei einer Wachstums-, vor allen Dingen nicht einer deckungsbeitragsoptimierten Wachstumsmöglichkeit.
Absolut, und da stimme ich dir auch total zu. Ich habe schon die Ansicht, dass klar, du kannst auch AI nutzen, um weitere Wachstumshebel zu finden. Aber diesen Invest, den du dort tätigen musst, ich glaube, den vergessen ganz viele Leute einfach, ne? Weil du brauchst dafür eine sehr, sehr gute Dateninfrastruktur. Das musst du erstmal auf die Beine stellen. Und jeder, der sich mit Data Warehouses auskennt und mehr als zwei verschiedene Datenquellen hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, zumal gerade in gestandenen Firmen, die schon Datenquellen haben, so eine Migration ist einfach immer tierisch anstrengend. Und da musst du aber auch nochmal dir die Use Cases für sowas überlegen. Und das ist halt, also die Fehleranfälligkeit oder die Probability for Success ist dort relativ gering, auch wenn ich sehe, dass es halt natürlich einen hohen Anreiz dafür gibt, auf jeden Fall. Aber ich sehe es genauso wie du in dem Spektrum eigentlich, dass alles, was rund um Effizienzgewinne geht, das ist mal das Minimum, was die Leute eigentlich machen müssten, weil es macht keinen Sinn, wenn dein Marketing-Team nicht weiß, wie man die gängigen AI-Tools von heute benutzt und du aber trotzdem dann halt eine AI-Lösung bauen willst und dann aber kein Product-Market-Fit dafür hast.
Ja, total richtig. Und außerdem wollen wir ja nichts gegen Effizienzgewinne sagen. Effiziente Strukturen sind ja auch eine notwendige Bedingung, überhaupt dann auch weitere Wachstumshebel irgendwie ziehen zu können. Ne? Also insbesondere, ja, weil das ja auch Mittel sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die ja mehr oder weniger breit verfügbar sein werden zu ähnlich vergleichbaren Kosten. Es gibt ja nicht sozusagen einen unfairen Wettbewerbsvorteil, den ich mir außer den richtigen Use Case, die richtigen Reifegrade und die richtigen Implementierungskonzepte, über die wir gleich sprechen werden, habe, aber sonst sind diese Tools ja groß und klein, alt und jung irgendwie gleichermaßen zur Verfügung. Lass uns noch mal kurz die Anwendungsfälle durchgehen. Du hast schon über die Erstellung von Creatives gesprochen, über vermutlich werden das auch Copies, also alles, was zum Testen und Targeting notwendig ist. Was sind sonst noch so Automatisierungsthemen vermutlich im CRM-Bereich? Was sind so die Top 3 Effizienz-Use Cases, gerne auch so nach Bedeutung sortiert?
Ja, ich sag dir mal meine Top 3, die uns viel in der Arbeit helfen und dann nochmal so random Top 3, die ich total spannend finde.
Gerne.
Also Top 3 ist auf jeden Fall alles im Creative-Bereich. Du hast früher einfach immer einen Grafikdesigner gebraucht, um allein schon eine Social-Media-Strategie auf die Beine zu stellen. Beispielsweise jemand aus unserem Marketing-Team, die macht gerade die Social-Media-Strategie für eines unserer Ventures und braucht dafür nicht mal einen Grafikdesigner, ne? Also es ist schon echt klasse. Und da hast du einfach mal Headcount direkt mal um 50% eigentlich runter reduziert. Also und wenn ich das sage, das meine ich jetzt nicht im Sinne von, hey, hier geht's darum, irgendwie so viele FTEs wie möglich zu reduzieren, aber es geht auch vor allem darum, meaningful work zu machen und vor allem halt auch jedem die Chance dafür zu geben.
Ja, klar.
So, das ist das eine. Der zweite Punkt ist im Bereich, jetzt muss ich nochmal überlegen, tatsächlich alles rund um Analysen und Assessments zu machen, zumindest bei uns. Was wir ja schon viel machen, ist uns immer regelmäßig mal die Marketing-Setups von den Portfolio-Companies anzuschauen oder auch von anderen Unternehmen, die uns fragen. Und wir haben natürlich so einen gewissen Katalog, den wir sonst immer durchgehen, weil, ne, wenn du dir halt tausende von Accounts anschaust, dann weißt du irgendwann, worauf du achten musst und so weiter. Das haben wir früher halt immer manuell gemacht, musst dir vorstellen, sind halt irgendwie in Accounts gegangen, haben alles geprüft, haben die Daten gezogen und so weiter. Und dieser ganze Prozess, das hat normalerweise immer, je nachdem, wie groß die Accounts waren, kann das schon so 2 Wochen dauern. Das geht ziemlich schnell. Also das kriegst du innerhalb von einer Woche hin. Die Interpretation der Daten und so weiter, die Interpretation der Resultate, das muss man sich trotzdem natürlich anschauen. Aber das einmal zu automatisieren, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich und hilft uns halt auch in der Arbeit, weil wir uns dann eher darauf fokussieren können, wie diese Potenziale, die dann durch dieses Assessment oder durch diesen Audit entdeckt werden, wie die halt eher umgesetzt werden können. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, ich hatte den gerade, ach so, ja, genau. alles in Richtung Automation und CRM tatsächlich. Das fängt im B2C-Bereich an, dass du halt so Braze hast, die halt natürlich ganz viel Gen-AI-Tools auch integriert haben mittlerweile. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch sehr viel mit Make zusammen. Das ist ein Automation-Provider. Mhm. Und um dort so verschiedene Flows darzustellen, zum Beispiel kannst du halt sagen, dass du bestimmte Nachrichten von Salesforce zu Slack reinschickst und so weiter. Und das nutzen wir auch extrem viel. Das ist, ich würde jetzt nicht sagen, so der klassische Marketing-Use-Case, vor allem nicht im B2C, wobei mit, also wenn man sich mit Make mal auseinandergesetzt hat, dann findet man eigentlich relativ viele Use Cases, sondern eher im B2B-Bereich. Aber es ist vor allem so alles Richtung Prozessoptimierung. Das sind so für mich die drei großen. Und vor allem über den ersten bin ich halt, wie gesagt, total froh, weil das halt für mich persönlich auch immer echt jahrelang so eine, so ein Kopfschmerz war.
Kopf. Ja, das verstehe ich. Und das, also gerade was du sagtest zu den FTEs, das ist ja oft so, es ist eine Frage auch immer der Kapazität. Du hast ja oft dann entweder zu viel Ressourcen oder zu wenig, je nachdem, was gerade ansteht.
Ja.
Und es gibt ja auch viele Use Cases, die führen dann dazu, dass man mit einer ähnlichen FTE-Stärke dann einfach doppelt so viel Märkte bedienen kann oder einfach in der Qualität viel, viel schneller durchdringt.
Ja, okay. Absolut, total.
Das waren jetzt so deine drei, wo genau, du wolltest noch drei random Beispiele.
Ja, genau, drei random Beispiele. Also für diejenigen, die die mich noch nicht kennen, ich teile auch immer wieder mal so ein paar Gen-AI-Use-Cases und drei fand ich total spannend aus unserem Marketing-Team. Das eine war, die Data-Driven-Marketer, die werden es kennen, diese riesigen Google Spreadsheets mit verschiedenen Verlinkungen, weil da irgendjemand einen Business Case gerechnet hat und du versuchst irgendwie zu verstehen, was diese Formeln eigentlich bedeuten. So, diese Formeln kannst du einfach, also normalerweise hättest du das irgendwie versucht, mit YouTube-Videos zu debuggen und zu verstehen, wie diese Formel funktioniert. Mittlerweile kannst du einfach die Formel bei ChatGPT reinhauen und ChatGPT übersetzt dir dann quasi, was diese Formel macht. Das ist ein genialer Hack eigentlich. Dann der zweite, das finde ich auch sehr spannend, also ein bisschen unkonventionell, aber dass du das für Übergaben benutzt, also für Urlaubsübergaben, vielleicht auch was für dich für deinen nächsten Urlaub, dass du im Prinzip einmal so ein Loom-Video aufnimmst von dir, wo du einmal so durchsprichst, so hey, was gibt es da alles zu beachten und so weiter, das dann einmal bei ChatGPT hochlädst und dann schreibt er dir einmal das Dokument runter. Dann hast du quasi dein Handover-Dokument. Das war auch noch sehr random. Und das dritte, das finde ich auch sauspannend gerade, ist, es gibt ein Tool, das nennt sich Rose.ai. Das ist es ist eigentlich eine Alternative zu Google Sheets und zu Excel. Nur mit dem Unterschied, dass du halt selber dort dass du die Formeln dort nicht bauen musst und im Prinzip schmeißt du dort so ein paar Rohdaten rein und fragst dann so wie, hey, was ist denn so der CPC gewesen der letzten 7 Tage oder wie hat sich die Conversion Rate verhalten? Und dann kann das dir halt rausspucken, ohne dass du da quasi Formeln bauen musstest. Das ist schon auch sehr spannend. Und mir fällt gerade noch ein vierter ein.
Ein extra.
Ja. Ein anderes Tool, Beautiful AI. Damit kannst du Slides bauen.
Ja.
Und das, also ich weiß nicht, wer schon Zugriff hat zu Google Gemini, weil da kannst du es ja theoretisch auch schon machen. Funktioniert meiner Meinung nach aber echt total grottig leider für Google Slides. Ich bin mir sicher, dass es noch besser wird, aber da kann ich Beautiful AI erstmal empfehlen.
Richtig gut. Das sind auf jeden Fall schon auch mal alles Tipps, die wir in die Shownotes packen möchten, damit das nachvollziehen werden kann. Das fand ich auf jeden Fall schon mal super, super spannend. Wir haben ja schon so mal über die Erwartungshaltung, über die Gebiete gesprochen. Und mir ist so gerade, als ich dir zugehört habe, habe ich mich so gefragt, in deinen Portfolio-Companies, aber so in die Unternehmen, die wir gemeinsam kennen, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich so der Unterschied für diese Anwendungsbereitschaft erstmal? Gar nicht so sehr die Anwendungsqualität, sondern die Bereitschaft von Teams, von Organisationen, sich dieser, da kann man ja jetzt sagen, Neuland ist, glaube ich, hier zulässig. Das ist ja sehr unterschiedlich verteilt, sagen wir mal so. Ne? Was hast du dann Muster erkannt, wer sich besser öffnet, schneller öffnet, dann auch besser anwendet?
Ich würde sagen, verpennt haben, das hat das leider wirklich der Großteil. Jetzt, also ich glaube, jeder hat das auf jeden Fall gehört, diesen Knall. Das auf jeden Fall. Aber wirklich auch sicherzustellen, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen, das ist schon mal was anderes. Ich glaube, dass also zum Beispiel ein Center hat mittlerweile auch ein Head of AI oder auch ein Unmind hat ein Chief, eine AI Officer, glaube ich sogar mittlerweile. Mhm. Und in den Bereichen geht es, glaube ich, auch eher darum, halt wirklich das Thema, was wir vorhin angesprochen haben, AI nochmal für neue Wachstumsfelder zu nutzen. Aber für Effizienzgewinne, würde ich sagen, haben das echt wirklich viele verschlafen. Also die jüngeren Companies, die haben es schon eher gepackt. Aber ich gebe dir ein Beispiel, also gerade eben, was ich auch schon vielleicht erwähnt hatte, Series A Company. Und ich dachte, also wirklich super, super tolles Team, sehr digital native. Und das Marketing-Team verwehrt sich aber dagegen, Gen AI zu nutzen. Ne? Oder, oder hat auch eine andere Series C Company. Da hat es auch ein Jahr lang gedauert, bis die CMO dann gesagt hat, okay, ich kann das halt doch nutzen, ne? Weil ich kann es halt auch so ein Stück weit verstehen, weil in den Gesprächen, die ich dann habe, das zumindest vor einem Jahr noch, war es halt oft das Thema, dass dieses Thema AI vor allem vom Founder oder vom CEO getrieben wurde. Weil sie das halt natürlich von irgendwo aufgeschnappt haben, nämlich aus den Medien, und dann direkt das umsetzen wollten. Und im Marketing ist halt einfach, also das ist das Feld, wo du es auch einfach anwenden musst. Und wenn dann halt ein Founder zu einem CMO geht oder zu einer CMO geht und dann sagt sie, hey, benutze es doch mal, dann brauchen wir halt unser Content-Team nicht mehr, dann ist halt die erste Reaktion natürlich sehr defensiv. Und ich habe dann auch das Feedback gegeben, meinte so, ich glaube, du musst es schon trotzdem nutzen, weil sonst wirst du irgendwann diesen Zug verpennen, ne, und wirst dann nicht mehr draufspringen können. Ja, und ich glaube, da gab es auch so ein bisschen die Lehren draus. Deswegen, also ich finde es sehr überraschend, aber ich hätte gedacht, dass die Companies das schneller embracen würden, aber es ist tatsächlich nicht der Fall. Und ich glaube, der Grund dafür ist auch, dass der Umgang mit AI, es wird verlangt, aber es wird nicht vorgelebt, so ein Stück weit. Und du musst da doch einfach die Zeit und das Budget dafür freischaufeln. Also bei uns zum Beispiel, so Tools wie Beautiful AI, Make oder auch Roast.ai, das nutzen wir halt, weil die Leute halt bei uns wissen, wir haben ein R&D-Budget, das kannst du gerne ausschöpfen. Ich finde es super, wenn du Sachen neu probierst, wenn das irgendwie das erste Mal, keine Ahnung, 5 Stunden mehr dauert, so be it, aber dann kennst du halt das Ergebnis auch einfach, ne? Ja. Und Rainer, kennst du ja auch, wir probieren auch immer wieder neue Sachen aus und manchmal ist es halt echt so, also da stehst du davor da und denkst, wie scheiße, wieso hast du so viel Zeit bloß gerade eben rein investiert? Mhm. Aber wenn du das nicht machst, dann kannst du es halt nicht von deinen eigenen Leuten einfach verlangen, ne? Das, ja.
Vorleben finde ich ein super Punkt. Ich habe gerade so überlegt, was sind eigentlich so, ich verstehe ja die Ängste, wenn deine Empfehlung irgendwie Headcounts kostet. Mhm. Weißt du, hätten wir uns vor 5 Jahren unterhalten, hätten wir noch mehr so über, was war vor 5 Jahren? CDP, ne? Automatisierungs-, ja. Eher Automatisierungsthemen. Da ging es aber um Rieseninvest mit einer ganz großen Brücke, über die man gehen musste zwischen Aufwand und Zeit und Effekt. Mhm. Jetzt bei AI, egal ob Gen oder nicht, ist der Effekt relativ schnell zu sehen. Und es gibt ja auch noch keinen Point of No Return. Also klar, je schneller man anfängt, desto besser. Aber gerade beim Vorleben habe ich ja jetzt als Führungskraft die Chance, dass ich mich so irgendwie lächerlich mache, ist ja eher größer, wenn ich länger unterlasse, als dass ich jetzt irgendwie schnell mitmache. Weil die Einstiegsbarrieren sind doch relativ gering, oder übersehe ich da was?
Ja, total, absolut. Und ich glaube, das ist auch, ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden, wieso sich manche Leute dagegen wehren. Wir haben aber, es gibt ja auch so ein paar Projekte, die wir machen in Bezug auf AI-Implementierung. Und was wir da schon machen, ist, dass wir immer, also nicht nur die Leute an die Hand nehmen, sondern schon auch die Führungsebene selbst. Mhm. Weil die müssen halt verstehen, wie diese Tools funktionieren. Ne? Also du kannst halt nicht wissen, was da auf dem Markt ist einfach. Mhm. Und ja, du hast schon recht, also eigentlich machst du dich mehr zum Affen, wenn du dich da nicht auskennst oder wenn du halt nicht Sachen ausprobierst einfach. Ich glaube, oft kommt halt oder das, was ich sehr oft höre, ist, na ja, dafür braucht man auch Zeit, die Zeit habe ich nicht und so weiter. Es braucht halt irgendwie ein extra Team dafür, was sich damit auseinandersetzt und so weiter. Und das hat für mich was mit Kultur einfach zu tun. Wenn du willst, dass dein Team innovativ ist, deine Unternehmenskultur innovativ ist, dann muss das halt in jeder Person leben und nicht nur in einem AI-Team.
Ja, das mit der Zeit finde ich ein super Beispiel, das habe ich auch schon gehört. Kennst du diesen Spruch, sorry, wir konnten gerade keinen Hühnerstall bauen, weil wir so beschäftigt waren, die Hühner einzufangen?
Ja, nee, aber sehr gut.
Ja, aber ich finde auch so, das, was du sagtest, ein R&D-Budget bereitzustellen, muss man sagen, jetzt nicht jede funktionale Abteilung hat auch ein R&D-Budget. Das könnte man jetzt auch sagen, das ist vielleicht ein Thema, was zwischen IT-Produkt ja. und Marketing ungleich verteilt ist. Aber eigentlich könnte man auch sagen, dass jeder organisatorische Teil sein eigenes R&D-Budget kriegt und in seinem Space irgendwie AI-Tools ausprobiert und Vorschläge macht. Ja. Ihr habt damals, ich werde gleich über die Packung noch kurz sprechen, aber ihr habt früher, weiß ich auch noch, dass ihr diese Lunchbreaks hattet, wo ihr zu themenspezifisch euch irgendwie in der Mittagspause getroffen habt und über Themen gesprochen habt. Macht ihr sowas auch, dass ihr so Learning-Sessions über zu AI macht?
Absolut. Dazu habe ich unsere Leute als erstes verpfiffen. Also bei was wir tatsächlich haben, also erstmal diese Lunch-Formate gibt's immer noch. Das kann einmal sein, wenn neue Investments sich vorstellen oder auch wenn wir Projekte mit Ventures gemacht haben, die besonders erfolgreich waren, die wir vorstellen, oder auch Learnings einfach, ne? Kann dann irgendwie auch mal schief gehen. In den meisten Fällen aber nicht. Und bei dem AI-Thema, wir haben tatsächlich einmal im Monat, stellt jedes Team vor, wie sie AI nutzen. Und quasi einmal, welches Tool ist es, wie wird das genau genutzt, was sind so die Effizienzgewinne, und da kommen halt wirklich tolle Sachen dabei raus. Also auch wie verschiedene Teams es einfach nutzen. Ne? Und tatsächlich bei den Ventures sehe ich auch oft, dass Tech und also alles so rund um Engineering ist oft noch sehr verhalten gegenüber dem AI-Thema. Das ist Effizienzen für die. Ja, also es ist echt total spannend, aber ich hatte echt mal ein Gespräch darüber geführt, dass mit einem CTO, dass der Code am Ende nicht so, ja halt nicht, also für so einfache Code oder Code-Snippets reicht es, aber für so komplexere Sachen, das geht ja nicht. Meinte ich so, ja, das stimmt, kann ich nachvollziehen. Ich meine, sehe ich ja auch irgendwie bei Image Generation, dass man da halt noch rumtweaken muss. Andererseits, also wenn du das nicht mehr für die einfachen Sachen nutzt, das ist schon blöd. Also das ist schon wirklich totale Zeitverschwendung eigentlich, ne? Das darf eigentlich nicht sein. Und du hast ja auch mittlerweile verschiedenste LLMs, die du ausprobieren kannst, ne? Also es gibt ja sogar Rankings dafür, welches LLM besonders gut coden kann. Und ja, da gibt's auch immer so ein paar, also die Rankings muss man auch mit Vorsicht genießen, aber kannst du schon machen. Aber komischerweise, diese Teams, die wehren sich immer so ein bisschen dagegen. Ich glaube aber auch, weil die in der Vergangenheit vor allem davon profitiert haben, dass die halt, ich sage jetzt mal, der Engpass war, ne? Weil, ja, klar.
Ja, ne, ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist auch interessant, wer da wie welche Vorsicht hat. Gibt's ja, also das ist auch so ein Legacy-Problem. So ein Praxisbeispiel aus dem Paid Search, aus dem SEA, ist auch, weißt du, die Umstellung von wirklich sehr, sehr granularer Keyword-basierter Steuerung zu sowas wie, was jetzt irgendwie in Marketing-Deutsch Performance Max irgendwie heißt. Ne? Das ist ja dieses Loslassen können. Ich habe mich dagegen auch gewehrt. Ne? Ich habe gesagt, oh Gott, Blackbox und wem geht es? Du musst es jetzt anders ingenieren. Ne? Du musst jetzt also auch, wenn du jetzt irgendwie Kampagnen hast, die AI-gestützt optimiert werden und die Gebotslogiken dir nicht mehr transparent sind, du musst es halt hintenrum gucken, wie ist der Kundenwert, wie sind die Kundenarten, wie ist die Order-Profitabilität ex post.
Ja.
Hey, am Ende hilft es ja nicht mehr. Es gibt da keinen Weg zurück mehr.
Nee, absolut nicht. Und ich hoffe auch echt, dass mehr Leute das verstehen. Und ich glaube, das, was mich am meisten beschäftigt, ist, dass, also du hast ja eingangs das eigentlich ganz gut gesagt. Ich glaube, bei uns ist es ja so ein bisschen wie so in eine Zeitmaschine geguckt, ne?
Ja.
Und da ist es schon so, es ist okay, es ist aber, also hätte ich trotzdem anders erwartet. Und dann, wenn ich mir so vorstelle, wie es dann in anderen mittelständischen Unternehmen aussieht, da denke ich mir so, wow, da ist eigentlich so viel Potenzial noch, was man heben kann.
Ja, aber das ist ja gut. Das ist ja, ich meine, wir hatten ja schon mehrere so Umbrüche. Also vielleicht der letzte große Umbruch in der normalen Digitalisierung vor irgendwie vielleicht vor 20 Jahren. Und am Ende ist es ja auch eine große Chance, wie dann Marktanteile wieder neu gemischt werden. So. Und deshalb lass uns ruhig mal auf den Pfad derjenigen, die das verstanden haben, diesen Podcast jetzt gehört haben, gesagt, so, das, was Tuinjan mir praktisch aufgezeigt hat, oder das können wir besser. Wir machen auch ein R&D-Budget. Ich lebe das selbst vor und wir fangen unsere eigenen Use Cases irgendwie an, um dann besser zu werden. Erstmal als unsere Wettbewerber. So, das wäre schon der erste Schritt. Dann müssen wir auf die Implementierung gucken, weil das ist das andere. Wie komme ich dann so aus dem Sandboxing in die breitere Anwendungsphase, so, damit das praktisch nicht nur nice in der Effizienz in einzelnen Nischen bleibt, sondern dass es wirklich ausgerollt werden kann. Ja. Was sind so, vielleicht so mal so strukturiert, was sind so erstmal die Rahmenbedingungen, die geschaffen sein müssen, bevor irgendwie Implementierung angegangen wird? Oder was sind so deine größten Takeaways, damit Implementierung gelingen kann?
Ja, Implementierung gelingt nur, wenn es Projektmanagement gibt und wenn es auch ernst genommen wird. Also gerade, also AI-Implementierung ist ja so ein Stück weit auch so eine digitale Transformation, die so ein Unternehmen durchgeht. Und da ist halt super wichtig, dass du vor allem weißt, wie die Prozesse gemappt sind. Ne? Also wer sind die Owner, welche Prozesse fließen wohin, was wird da genau gemacht, was ist der Output und so weiter. Und das wird oft tatsächlich so ein Stück weit vernachlässigt und deswegen funktioniert die Implementierung dann nicht. Also oft hast du Unternehmen, wo es einen AI-Advocate gibt und der hat das für sich so entdeckt und benutzt es auch total gerne, aber der Rest des Teams halt oder der Rest des Teams halt nicht. Und da musst du halt schon sicherstellen, dass du halt ein dediziertes Team oder dedizierte Ressourcen beiseite stellst, die nichts anderes machen, als die Prozesse zu mappen und diese neuen Prozesse auch rein zu implementieren. Weil es ist, also zumindest habe ich das noch nie so gesehen, auch nicht bei Startups, ehrlich gesagt, dass sich neue Prozesse einfach von so alleine rein implementieren. Das habe ich einfach noch nie gesehen. Also ab einer Teamgröße
weder bei Startups, weder bei Startups noch bei Scalern noch bei Incumbents. Ja,
nee.
Wer sind die Sponsoren? Wer sind die Stakeholder, die treibenden Stakeholder erfahrungsgemäß um diesen Schritt Null? Der hört sich ja echt schon so wie ERP an, ne? So, ich muss meine Prozesse mappen, dann kriegen irgendwie viele irgendwie schon kalten Schweiß.
Ja, deshalb,
das ist ja erstmal kein Spaß, ne? Wer sind die, gerade wenn es Schnittstellen gibt und vielleicht auch Ränkespielchen. Wer sind die klassischen Treiber für sowas, damit das nachhaltig funktioniert?
Lustigerweise sind nicht oft die Data-Leute oder der Chief Data Officer. Tatsächlich nicht, aber auch, weil sie ganz anders mit Daten umgehen. Also sie sind ja Datenkoch. Und bei dem ganzen AI-Thema geht es ja vor allem um die Prozessoptimierung. Und das wird in den meisten Fällen wirklich vom Gründer oder vom CEO selbst getrieben. Teilweise von den einzelnen Führungskräften selbst, also im Marketing oder im Sales und so weiter, aber nicht so oft. Und also damit es halt wirklich über eine große Masse implementiert werden kann. Wenn es darum geht, Treiber, also ohne eine ordentliche Implementierung, sage ich mal, dann sind es oft die eigenen Mitarbeiter selber, weil die halt einfach super neugierig sind. Aber wie gesagt, damit hast du dann zwar irgendwie eine Person, die da sehr pfiffig ist, aber der Rest halt noch nicht.
Okay, verstehe ich. Jetzt waren wir beim Prozessmappen als notwendige Voraussetzung. Wie geht es dann weiter?
Wenn du die Prozesse gemappt hast, dann ist der erste Schritt erstmal besser zu, also dort kannst du dann eigentlich schon besser verstehen, was sind die Use Cases eigentlich, ne? Also wo kannst du das anwenden? Und das würde ich schon immer empfehlen, dass du das machst mit jemandem, der sich halt schon sehr gut mit der Tooling-Landschaft auskennt, der weiß, welche Use Cases es gibt und so weiter, weil du einfach sonst bei Null anfängst, wenn es darum geht, so welche Tools nehme ich da und das darf man auch nicht overengineeren, ehrlich gesagt.
Muss ich mich, Entschuldigung, ich habe eine, weil das immer so eine Diskussion ist, wenn es um Tools geht. In der alten Welt warst du relativ pfadabhängig festgelegt, wenn du dich einmal für eine Tool oder eine Architektur festgelegt hast. Ne?
Ja.
Wie ist das in der AI-Welt? Ist eine Tool-Entscheidung wirklich so? Ist da ein Pfad schon vorgegeben, wenn ich mich einmal für ein Tool entschieden habe? Oder ist das durchlässiger?
Ja, in der alles, was so rund um Gen AI ist, das kannst du rein, raus placken, wie du willst, aktuell noch. Also es es gibt
ja, das ist gut, das mal zu sagen.
Ja, ne? Ja, also es ist wirklich so. Es kann sich auf jeden Fall mal ändern. Wir wissen auch noch nicht so richtig, wie sich die Landschaft entwickeln wird, wie LLMs später funktionieren werden, wie sie eingebettet werden und so weiter. Aber was du, und tatsächlich dieses Argument nutzen viele auch, tatsächlich, um zu sagen, wie, dann wart's doch erstmal ab, bis es alles fertig ist und dann springst du auf den Zug. Aber dann, aber dann ist es doch ehrlich gesagt zu spät, meiner Meinung nach. Deswegen kannst du da eigentlich relativ easy peasy das aussuchen. Es gibt auch, also zum Beispiel, was wir intern haben, wir nutzen LibreChat. Das ist quasi eine Anbindungsstelle, wo wir verschiedene LLMs nochmal randocken, damit wir die verschiedenen austesten können. Das kannst du auch machen. Also, und das ist sogar sehr kostengünstig eigentlich sogar. Mhm. Und das ist schon ziemlich cool. Also, deswegen, ja, ich fand den Vergleich zum ERP-Projekt ganz, ganz gut, weil da kann man sagen, du kannst sehr schnell Effizienzen heben, weil das ist wirklich schnell mal implementiert einfach. Also,
ja,
wie gesagt, man kann auch sagen, man geht nochmal irgendwie da Richtung großes AI-Produkt bauen. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Das macht auch total viel Sinn. Ist auch einfach nur ein höheres Risiko einfach, ein höherer Zeitinvest.
Ja, verstehe ich. Ich finde, das ist ja eigentlich ein Mutmacher, zu sagen, dass du keinen großen Login hast in diese Toolwelt, weil das viele sind ja genau an diesem Schritt dann hängen geblieben. Ne? Die haben das irgendwie im Prozess gemacht und dann in idealerweise Use Cases irgendwie gerechnet und sind dann in die Tool-Landschaft gegangen. Und aber das ist eine riesen Sollbruchstelle.
Ja.
Und hier kann man ja relativ schnell Dinge ausprobieren und danach auch wieder austauschen, verwerfen, ohne dass man jetzt wahnsinnig viel Login hat und große Implementierungs- und Lizenzkostenaufwände irgendwie versenkt hat.
Ja, total. Also ich glaube, ein Punkt, den viele als Risiko noch sehen, ist alles rund um Datenschutz und Datensicherheit. Also die Bedenken kann ich auch verstehen. Es gibt da aber auch Möglichkeiten, dass man das in einem geschützten Rahmen macht. Ne? Also es gibt ja auch verschiedene Lizenzarten und so weiter. Das geht schon alles. Also im Zweifelsfall zahlst du ein bisschen mehr, aber das ist immer noch, das ist ein Bruchteil von dem, was du normalerweise wahrscheinlich mit so einem ERP-Projekt machst.
Ja, als Beispiel, ne? Aber das ist genauso auch wie CRM-Projekte oder was noch irgendwie, du hast von SEA und Display vorhin gesprochen, wie viel Komplexität da drin steckte und wie viel Einbahnstraßen du dann durchstreiten musstest, um wirklich zu einem Tech-Stack zu kommen.
Ja.
Und so, okay, aber das ist ja jetzt eine neue Welt. Die Use Cases, und dann geht es vermutlich dann in erste Live-Tests oder wie geht die Prozesskette dann weiter, also die Entwicklungskette dann weiter?
Genau. Oft testen wir das erstmal, um zu schauen, ob das so funktioniert. Da ist auch viel QA-Arbeit nochmal mit drin, weil klar, ne, die Erwartungshaltung ist immer so direkt beim ersten Mal, das erste Bild sieht super aus oder das erste Mal, wenn wir das den Prozess probieren, läuft es direkt irgendwie super, aber natürlich nicht. Das heißt, das muss man dann auch erstmal rumtweaken, bis es dann fertig ist. Aber und dann kannst du es eigentlich ausrollen und dann auch nutzen. Ein Beispiel, das ist schon noch ein bisschen komplexer gewesen. Bei einem unserer PE-Unternehmen haben wir den gesamten CRM-Versand quasi automatisiert und dann auch mit GenAI im Prozess dann nochmal integriert. Das hat am Ende schon gute zwei, drei Monate gedauert. In solchen Themen liegt es auch oft daran, dass irgendwie manchmal fehlen die Zugänge oder dann kommen irgendwie doch Freigaben, die da noch ausstehen. Ne? Das ist so typische Blocker, die man dann hat. Geht aber schon. Also das hängt quasi wirklich an von erstmal Prozessmappen, dann besser verstehen, was könnte der Use Case sein, das dann einmal MVP-mäßig auszuprobieren mit dem Team, einmal den Versand zu machen und dann, wenn du das dann quasi alles gefixt hast, dann kann das dann eigentlich dann direkt auch so raus. Wichtig vor allem dort ist, dass man das immer mit den Nutzern macht, weil im Endeffekt, wenn beispielsweise mal ein Output nicht funktioniert oder nicht richtig ist, das kann ja auch oft mal an Prompts liegen. Da ist super wichtig, dass die Nutzer selber dazu in der Lage sind, das dann zu fixen, ne? Weil es macht keinen Sinn, wenn man jetzt irgendwie extra jemanden anruft, so wie, kannst du mal einen Prompt reparieren oder sowas, ne?
Auf der Anwenderseite, dass die praktisch sich selbst helfen können.
Genau, ja. Genau.
Okay, das verstehe ich. Ja. Und vermutlich bleibt man dann auch nicht stehen, weil ja mindestens auf der Tooling-Seite und vermutlich auch auf der Use-Case-Seite die Welt ja nicht stehen bleibt. Vermutlich muss man dann praktisch sich ständig Reviews überlegen, die nicht nur die Qualität sicherstellen, sondern auch das Potenzial weiter ausschöpfen. Ne?
Ja, absolut, ja. Also auf jeden Fall immer noch mal gucken, also was wir sowieso immer machen am Anfang, bevor wir etwas ausrollen, das Potenzial abzuschätzen, also besser zu verstehen, wie viele FTEs sind dahinter, wie viel Zeit wird eingespart, das dann einmal in Euros auszudrücken, damit dann auch die Geschäftsführung weiß, so in was investieren sie da eigentlich gerade rein. Mhm. Und dann, nachdem das quasi implementiert wurde und das dann gibt es immer noch mal so einen Schnitt, wo wir sagen, okay, das ist implementiert, und dann nach ein paar Wochen oder Monaten, wenn das dann quasi aktiv ist, dann tracken wir auch so, okay, was sind die wirklichen Effizienzgewinne? Mhm. Und das muss man auch noch mal immer zurückreporten. Das ist aber, ich sage es mal, vor allem aus PMO-Sicht sehr wichtig, ne, damit das sauber auch an C-Level kommuniziert werden kann.
Ja, verstehe ich. Also so mal der Wirkungsgrad, Effizienzgewinne. Wie sieht das mit den Total Cost of Ownership aus? Also klar, die einzelnen Tools sehen meistens nicht so wahnsinnig kostenintensiv aus, aber die Summe von vielen Tools, aber teilweise auch dann, wenn die viele Tools werden ja auch nutzungsabhängig abgerechnet. Das heißt, wenn man dann in höhere Nutzungstiefe und Breite in diese Tools reingeht, dann können ja auch die Kosten relevant ansteigen. Ist das auch ein großer Faktor, der praktisch kontrolliert und reportet werden muss?
Also wir reporten das mit rein, aber die Kosten sind wirklich noch so gering, dass die sind wirklich noch vernachlässigbar. Also das ist wirklich nicht viel Geld, was man dafür ausgibt. Wir haben mittlerweile auch so, also bei Project A selber haben wir auch Lizenzen bei sämtlichen Tools, um immer wieder mal hier und da zu gucken, was gerade da besser funktioniert. Ja, das sind halt auch wirklich keine hohen Kosten einfach. Und im Vergleich zu dem, was du da an Effizienz rausholen kannst, das ist wirklich ein Bruchteil dann.
Ja. Das ist gut zu hören, weil das ist auch so, in der alten Welt, ne, waren die Total Cost of Ownership ja auch die externen Implementierungskosten, Lizenzkosten und hohe Logins. Also nicht nur faktische Logins, sondern auch einfach Commitments, die viel größer waren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann in so einer Art, weißt du, so wie Stereotyper, die alte Oracle-Lizenz oder so, die einen dann praktisch kostenseitig irgendwie den Sauerstoff abwürgen lässt. Das ist ja dann hier nicht mehr so, zumindest kann man sich dann bestmöglich selbst befreien, weil es neue Tools gibt.
Okay. Ich glaube, was nur wichtig in der Hinsicht ist, also die Erwartung sollte nicht sein, dass man dann jetzt irgendwie, ich sage es mal, einen Prozess durch AI optimiert und das war's dann. Mhm. Du musst schon sicherstellen, dass es da einen Owner gibt, der immer wieder drauf schaut, weil die Landschaft wird sich immer ändern. Ne? Das heißt, dass man irgendwie auch mal ein Tool vielleicht austauschen muss und so weiter, was du vorhin auch angesprochen hast. Das ist sogar nicht mal unüblich, ehrlich gesagt. Und darüber muss man sich einfach bewusst sein. Ich glaube, wenn man das aber nicht eingehen will, dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, wie man generell an AI angeht.
Ja. Also mir hast du auf jeden Fall Lust und Mut gemacht und viele, viele Sachen auch bestätigt, die ich vermutet habe oder selbst auch gesehen habe, aber dachte, ich bin vielleicht der Einzige. Mit Blick auf die Zeit, wir müssen auf jeden Fall nochmal die Werbetrommel für die Project A Knowledge Konferenz, eine meiner Lieblingskonferenzen, nicht nur für Marketing, sondern auch für andere Bereiche, die diesem Jahr 2024 am 20. September in Berlin stattfindet. Ist das richtig?
Ja. Genau, richtig.
Wenn ich es richtig, ihr habt ja diesmal dieses Hive-Konzept mitgebracht, was Rainer auch schon sehr schön dargestellt hat. Und du machst den AI-Hive, richtig?
Genau. Ich mach den AI-Hive, weil es einfach ein tolles Thema ist. Ich finde es echt klasse. Und Erik, wir haben jetzt schon 390 Zusagen. Also super. Genau. Ja. Also eigentlich
ist das größte Hive? Gibt es noch eins, was größer ist?
Nee, wir haben wirklich den größten Raum. Also 390 Seats und Anmeldungen sind wir jetzt schon bei weitaus über 2500. Also
cool. Ja. Super. Da freue ich mich schon drauf.
Genau.
Ich weiß nicht mehr, das, man kann die Tickets ja nicht kaufen. Gibt es eine Bewerbungsfrist?
Wann ist die? ich würde allen empfehlen, wirklich bis Ende nächster Woche sich anzumelden, weil wir danach dann den Cut-off machen.
Ja, also wir erscheinen ja am 2. September. Das heißt, alle, die den Podcast jetzt nach dem 6. September hören, müssen sich dann für 2025 bewerben. Oder guckt einfach auf die Seite der Project A Knowledge Konferenz. Wir packen das auch in die Shownotes.
Genau.
Ja. Ja, richtig gut. Meine Abschlussfrage: Hast du für uns irgendwie eine Quelle, eine Inspiration, ein Buch, eine Studie, einen Film, der dich in letzter Zeit besonders inspiriert hat?
Ja, es ist total lustig. Du hast mich am ich habe es schon wieder vergessen.
Ja, lass ich mal kurz. Dir das vor der Aufnahme. Das mache ich nicht nur bei dir. Ja, sag doch mal, es war ja jetzt gerade Urlaubszeit, vielleicht gab es irgendwas, was du, Rainer hat von Hollywood Hills gesprochen, das war das, also auf jeden Fall das Originellste, was ich seit langem gehört habe.
Zwei Sachen, ich habe während dem Urlaub, habe ich einmal Rotham gelesen, da geht's, das war total spannend, ich bin ja eigentlich kein Romanleser, aber habe irgendwie während dem Urlaub gedacht, ich fange mal wieder an, Romane zu lesen. Und da geht's darum, was passiert wäre, wenn Hillary Clinton nicht Bill Clinton geheiratet hätte.
Witzig.
Das ist echt, also wirklich, wirklich spannend. Also es hat auch so ein paar Ebenen von einem Liebesroman natürlich, aber auch politisch total spannend zum Ende hin. Das finde ich ganz, fand ich jetzt sehr erfrischend. Und ich bin gerade sehr großer Fan von Donald Duck Comics, weil ich die gerade zu Abend lese mit meinem Sohn.
Witzig, die lustigen Taschenbücher. Ja. Ich finde das interessant, das sind ja so alternative Entwicklungsstränge, ne? Ich finde das total spannend, weil es irgendwie die Fahrtabhängigkeit so deutlich macht. Ich weiß nicht, mich hat inspiriert die Maschinen wie ich von Ian McEwan. Da, das ist auch ein bisschen AI, gibt es einen AI-Bezug, da ist. Wie hieß dieser große Alan Turing, der britische Informatik, ich glaube sogar einen Nobelpreis, also wirklich derjenige, der die Enigma dechiffriert hat, der damals nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien eigentlich nicht die Anerkennung gekriegt hat, die er wollte. Aber er ist ein genialer Informatiker. So, und in dem Fall wäre er halt nicht, ich bin nicht ganz sicher, dass er damals auch nicht wirklich die Karriere machen konnte, weil er, ich glaube, weil er homosexuell war und dass er natürlich in den 40er, 50ern nicht gerade karrierefördernd war. Aber dort ist dann das Clinton-Beispiel, ist Großbritannien zu einer Informatik-AI-Hochburg geworden. Ach,
Wahnsinn, ja.
Aber sie haben dann schon Roboter in den 80ern, sie verlieren aber den Falklandkrieg. Fand ich total
super spannend. Ja, super cool. Buch.
Also das nur so als
Schick's mir gerne später mal.
Lustige Taschenbücher. Übrigens, lustige Taschenbücher, glaubst du nicht auch, dass man lustige Taschenbücher mit Gen AI herstellen könnte? Die Storys sind ja schon manchmal ähnlich, oder?
Das stimmt, ja. Ja, das könnte man wahrscheinlich wirklich machen. Und Kinder, die würden sowieso nicht checken.
Wir haben auf der Autofahrt meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, die haben ChatGPT gefragt, ein Drei-Fragezeichen-Skript zu machen. Und haben sich das dann im Auto vorgelesen, während ich gefahren bin. Und das war gar nicht so schlecht. Also es war auf jeden Fall nicht, also die Stimmen waren jetzt nicht so gut. die Story war nicht viel schlechter.
Also manche nutzen das auch wirklich als Nachhilfe. Ja. Und ich habe tatsächlich auch, weil wir hatten noch einen Comic auch französisch gekauft, ich spreche natürlich total schlecht Französisch. Ich habe das dann immer abfotografiert und es hat echt super funktioniert, dass es dann übersetzt hat. Also konnte dann super französische Bücher beziehungsweise Comics lesen.
Spannend, ne? Ja, was da alles möglich wird. Das ist übrigens auch von wegen Anwenderbereitschaft. Das hat, als wir im Auto drüber gesprochen haben, ich finde 3 Fragezeichen schrecklich. Ich kann die nicht hören. Ich kann die nicht mehr hören. Und wenn ich fahre, gibt es eigentlich ein 3-Fragezeichen-Verbot. Und mein jüngster Sohn ist eigentlich nicht der größte IT-Nerd, aber trotzdem hat das innerhalb von 30 Sekunden hatten die da so ein Ping-Pong-Spiel mit ChatGPT am Laufen.
Geil.
Ich sag dir, die Karten werden immer wieder neu gemischt.
Das ist super, ja. Das ist auf jeden Fall spannend.
Ich freue mich.
Ach so, sorry, ja.
Nee, Entschuldigung, ich wollte nur so langsam zum Ende kommen, aber ich wollte dich auf keinen Fall abwürgen. Wolltest du noch was?
Nee, alles gut, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf dann einfach.
Ja, sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass wir uns dann in wenigen Wochen in Berlin sehen, am 20. September. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja. Vor allem, ich mochte die Klarheit, auch so was, gerade was die die Hürden sind, um AI zu nutzen, wie man die umgehen kann. Also gerade dieses Vorbildthema, Prozesse mappen, auch wenn das erstmal unsexy klingt, aber notwendig ist, Use Cases zu machen und dann immer besser werden. Und auch mal ganz praxisorientiert, dass das Tooling-Thema keine große Abhängigkeit erstmal festlegt. Also mir hast du total Lust gemacht. Ich war jetzt vielleicht schon ein bisschen vorkonditioniert, dass das Thema, glaube ich, uns beiden keine Angst macht, sondern dass da wahnsinnig viele Chancen drin sind und eher die Unterlassung vermutlich viel, viel teurer ist, als dass sich jetzt das Thema jetzt zu embracen.
Absolut, ja. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe für die Zuhörer, dass sie auch was mitnehmen konnten.
Aber da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielen Dank, liebe Tonjan. Und
danke. Bis bald. Dann bis später, ja. Mach's gut. Ciao. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.